ein Land der Ordnung, der Regeln, der Sicherheit. Doch unter der Oberfläche lauert das Unbekannte. Verbrechen und Spuren, die im Nichts verlaufen. Wir folgen ihnen in diesem fiktiven Kriminalhörspiel. Folge für Folge. Denn manchmal braucht die Wahrheit eine zweite Chance. Willkommen bei Schattenakte, der Fall der Woche.
Schattennetz. Der Regen prasselt unerbittlich gegen die Fensterscheiben, als ich die kleine Wohnung im Hamburger Schanzenviertel betrete. Mein Name ist Marc Brenner, Kommissar bei der Mordkommission. Und heute führt mich mein Weg in eine Welt, die für die meisten Menschen unsichtbar bleibt. Die Welt der Nullen und Einsen, der Datenströme und digitalen Geheimnisse. Die Wohnung ist ein faszinierender Widerspruch. Von außen unscheinbar, innen ein hochmodernes Techniklabor. Bildschirme an jeder Wand, Server summen in der Ecke, Kabel schlängeln sich wie elektronische Adern durch den Raum. Und mittendrin, auf einem ergonomischen Stuhl vor dem Hauptcomputer, sitzt Lukas Weber, 25 Jahre alt, IT-Sicherheitsexperte, tot. Stromschlag, erklärt der Rechtsmediziner knapp. Massive Entladung, war sofort tot. Ich betrachte den jungen Mann. Blass, schmächtig, mit einem gepflegten Bart und einer randlosen Brille. Seine Finger ruhen noch auf der Tastatur, als würde er jeden Moment weiter programmieren. Auf den Bildschirmen laufen kryptische Codes, für mich unlesbar wie eine fremde Sprache. Sieht nach einem tragischen Unfall aus, meint einer der Beamten. Diese Technikfreaks und ihre selbstgebauten Systeme. Doch etwas stimmt nicht. Mein Blick fällt auf die Verkabelung unter dem Schreibtisch. Einige Drähte sind anders als die übrigen. Neuere Isolierung. Andere Farbe.
Wer hat ihn gefunden?
Frage ich. Seine Kollegin, Sarah Neumann. Sie wollte nach ihm sehen, nachdem er nicht zur Arbeit erschienen war und nicht auf Nachrichten reagierte. Ich nicke langsam.
Ich will mit ihr sprechen und mit seinem Arbeitgeber.
Während die Spurensicherung ihre Arbeit aufnimmt, betrachte ich die Wohnung genauer. Kaum persönliche Gegenstände, keine Familienfotos, keine Urlaubssouvenirs. Lukas Weber scheint ausschließlich für seine Arbeit gelebt zu haben. Auf einem Whiteboard an der Wand stehen kryptische Notizen: Backdoor confirmed, follow the money, trust no one. Mein Instinkt sagt mir, dies war kein Unfall. Und die Antworten liegen nicht in dieser Wohnung, sondern in der unsichtbaren Welt der Daten, die Lukas Weber bewohnte. SecureNet hat seinen Sitz in einem glänzenden Glasturm in der Hamburger Hafen City. Das Unternehmen gehört zu den führenden deutschen Cybersecurity-Firmen, entwickelt Sicherheitssoftware für Banken, Behörden und Großkonzerne. Lukas Weber war hier als Senior Security Analyst beschäftigt. Dr. Thomas Berger, der CEO, empfängt mich in seinem minimalistischen Büro. Ein Mann, Mitte 50, mit sorgfältig gestutztem grauen Bart und teurer Brille.
Ein schrecklicher Verlust,
sagt er mit geübtem Bedauern.
Lukas war ein brillanter Kopf.
Woran hat er zuletzt gearbeitet?
Frage ich. Berger tauscht einen kurzen Blick mit Michael König aus, dem technischen Leiter, der ebenfalls am Gespräch teilnimmt. König ist jünger, vielleicht Anfang 40, mit nervösen Händen und einem wachsamen Blick.
Das unterliegt leider der Geheimhaltung,
antwortet Berger glatt.
Unsere Kunden verlassen sich auf absolute Diskretion.
Ein junger Mann ist gestorben,
erinnere ich ihn.
Möglicherweise ermordet.
Ermordet?
König klingt überrascht, vielleicht zu überrascht.
Das war doch ein Unfall mit seiner Computerausrüstung.
Die Untersuchungen laufen noch,
sage ich vage und beobachte ihre Reaktionen. Berger bleibt ungerührt. König hingegen wirkt zunehmend nervös. Er trommelt mit den Fingern auf dem Tisch, sein Blick schweift immer wieder zum Fenster. Nach dem Gespräch mit der Führungsebene treffe ich Sarah Neumann, Lukas Kollegin und diejenige, die ihn gefunden hat. Eine junge Frau mit kurzen dunklen Haaren und wachen Augen, die jetzt gerötet sind vom Weinen.
Lukas war anders,
erklärt sie, während wir durch die sterile Kantine von SecureNet gehen.
Brillant, aber zurückgezogen. Er vertraute niemandem, außer mir irgendwie.
Hatte er Feinde? Probleme?
Sarah zögert, blickt sich um.
Nicht direkt. Aber er war in letzter Zeit verändert. Paranoid fast. Er arbeitete nachts, schlief kaum noch.
Als wir kurz allein sind, senkt sie ihre Stimme.
Lukas arbeitete an etwas Großem. Etwas, das er niemandem anvertrauen wollte. Er sagte nur, manchmal ist die größte Bedrohung nicht der Feind draußen, sondern der Wächter selbst.
Die Ermittlungen nehmen Fahrt auf. Die IT-Forensiker bestätigen meinen Verdacht. Die Verkabelung in Lukas Wohnung wurde manipuliert, um einen tödlichen Stromschlag auszulösen, wenn er seinen Computer benutzt. Ein perfekt getarnter Mord. Gleichzeitig entdecken wir ungewöhnliche Finanztransaktionen. Lukas hatte kurz vor seinem Tod große Summen auf ein Offshore-Konto überwiesen. War er korrupt? Wurde er erpresst? Und dann der erste Durchbruch. Unsere Spezialisten können einen Teil der verschlüsselten Dateien auf Lukas Laptop entschlüsseln. Was wir finden, ist explosiv. Detaillierte Dokumentationen von Hintertüren in der Sicherheitssoftware von SecureNet. Absichtlich eingebaute Schwachstellen in Systemen, die eigentlich unüberwindbar sein sollten. Das ist unglaublich, murmelt der IT-Forensiker. Diese Software schützt Banken, Kraftwerke, Regierungsnetzwerke, wenn dahinter Türen drin sind. Ich konfrontiere Sarah mit unseren Erkenntnissen. Nach anfänglichem Zögern bricht sie zusammen.
Wir haben es zusammen entdeckt,
gesteht sie unter Tränen.
Lukas fand es zuerst. Anomalien im Code, die keinen Sinn ergaben. Wir dachten erst an Fehler, aber dann erkannten wir, es waren absichtliche Schwachstellen.
Warum sollte SecureNet die eigene Software sabotieren? Srenje, frage ich. Für Geld, für Macht. Sarah zittert. Jemand in der Führungsebene verkauft Zugang zu diesen Hintertüren. An wen, wissen wir nicht. Aber Lukas war kurz davor, alles aufzudecken. Sie übergibt mir einen verschlüsselten USB-Stick. Er gab mir das kurz vor seinem Tod. Sagte, ich solle es sicher aufbewahren. Die Welt der Cyberkriminalität ist ein Labyrinth ohne sichtbare Wände. Mit Hilfe von IT-Spezialisten tauche ich tiefer ein, versuche zu verstehen, was Lukas entdeckt hat. Die Hintertüren in SecureNet Software sind raffiniert versteckt, für normale Nutzer unsichtbar. Aber sie ermöglichen es Wissenden, auf geschützte Systeme zuzugreifen, Bankdaten einzusehen, Überwachungskameras zu manipulieren, in Regierungsnetzwerke einzudringen. Parallele Ermittlungen zu den Finanzen von SecureNet zeigen verdächtige Transaktionen zu Offshore-Konten, ähnlich denen, die Lukas genutzt hatte. War er Teil des Systems? Oder versuchte er, Beweise zu sichern? Die Situation eskaliert, als Sarah nach einem Arbeitstag zu ihrem Auto geht. Eine plötzliche Explosion erschüttert den Parkplatz. Ihr Wagen geht in Flammen auf. Nur durch Zufall bleibt sie unverletzt. Sie hatte angehalten, um etwas in ihrer Tasche zu suchen, Sekunden bevor der Sprengsatz zündete. Ein zweiter Mordversuch, diesmal gescheitert. Jemand will unbedingt verhindern, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Eine überraschende Wendung bringt uns weiter. Jana Weber, Lukas Schwester, meldet sich bei der Polizei. Die beiden hatten seit Jahren keinen Kontakt mehr, aufgrund eines Familienstreits. Doch kurz vor seinem Tod hatte Lukas ihr eine verschlüsselte E-Mail geschickt.
Er schrieb, ich solle sie nur öffnen, falls ihm etwas zustößt,
erklärt Jana, eine ernste junge Frau mit der gleichen schmalen Gesichtsform wie ihr Bruder.
Ich dachte, er übertreibt wieder. Lukas war immer vorsichtig, paranoid, sagten manche.
Die E-Mail enthält einen Schlüssel zu einem Cloud-Speicher. Was wir dort finden, ist der Jackpot. Vollständige Dokumentationen der Hintertüren, Listen von Käufern, Aufzeichnungen von Gesprächen. SecureNet hat ein geheimes Geschäftsmodell entwickelt. Sie verkaufen Zugang zu den Hintertüren an Höchstbietende, Geheimdienste, Konzerne, sogar kriminelle Organisationen. In den Unterlagen taucht ein weiterer Name auf: Alex Schmidt, ein ehemaliger Hacker und Freund von Lukas aus Studienzeiten. Recherchen ergeben, dass Schmidt inzwischen verdeckt für das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik arbeitet und offenbar selbst Ermittlungen gegen SecureNet führte. Lukas kontaktierte mich vor einigen Monaten, bestätigt Schmidt bei einem geheimen Treffen. Er hatte Verdacht geschöpft und wollte wissen, ob ich ihm helfen könnte. Ich musste ablehnen, offiziell. Inoffiziell habe ich ihm Tipps gegeben, wie er Beweise sammeln kann. Warum haben Sie ihn nicht beschützt? Component Placement, frage ich vorwurfsvoll. Schmidt senkt den Blick. Ich unterschätzte die Gefahr, dachte, es wären nur ein paar korrupte Manager. Aber es ist größer. Ein ganzes Netzwerk, das im Schatten operiert. Erneut, mit den gesammelten Beweisen konfrontiere ich Dr. Berger und Michael König in der Firmenzentrale von SecureNet. Sarah besteht darauf, dabei zu sein. Trotz der Gefahr. Berger wirkt schockiert und ahnungslos, als ich die Beweise präsentiere. König hingegen verändert sich vor meinen Augen. Seine Nervosität weicht einer kalten Entschlossenheit. In einer blitzschnellen Bewegung zieht er eine Waffe und packt Sarah.
Niemand bewegt sich,
befiehlt er, während er mit Sarah als Geisel zur Tür zurückweicht. Es folgt eine dramatische Verfolgungsjagd durch das hochmoderne Gebäude von SecureNet. König flüchtet mit Sarah in den Serverraum, das Herzstück des Unternehmens. Dort, umgeben von blinkenden Lichtern und summenden Maschinen, kommt es zur Konfrontation.
Ihr versteht nicht, welche Macht Informationen heute haben,
erklärt König, die Waffe immer noch auf Sarah gerichtet.
Wir haben nur getan, was alle tun. Wir haben sie zu Geld gemacht.
Indem sie die Sicherheit ihrer Kunden verkauft haben, entgegne ich, indem sie Lukas ermordet haben. König lacht bitter.
Lukas war naiv. Er glaubte an Ideale in einer Welt, die längst keine mehr hat. Jeder hat seinen Preis. Er wollte seinen nur nicht akzeptieren.
In diesem Moment nutzt Sarah ihre Kenntnisse. Mit einer schnellen Bewegung erreicht sie eine Tastatur und gibt einen Befehl ein. Plötzlich ertönt ein Alarm. Und das automatische Feuerlöschsystem des Serverraums springt an, nicht mit Wasser, sondern durch Sauerstoffentzug, um die empfindliche Elektronik zu schützen. In der entstehenden Verwirrung kann ich König überwältigen, während wir alle nach Luft ringen und der Raum sich mit Nebel füllt. König gesteht alles. Er war der Architekt des gesamten Systems, Berger nur ein unwissender Strohmann. Er hatte die Ausrüstung in Lukas Wohnung manipuliert, nachdem er entdeckt hatte, dass dieser Beweise sammelte. Die Offshore-Überweisungen waren Lukas Versuch, Geld für seine Schwester zu sichern, bevor er mit seinen Enthüllungen an die Öffentlichkeit ging. Eine letzte Geste der Versöhnung nach Jahren der Entfremdung. Die Beweise werden an internationale Behörden übergeben. Ermittlungen gegen die Käufer der illegalen Zugänge beginnen weltweit. SecureNet steht vor dem Zusammenbruch, Doktor. Berger tritt zurück, beteuert aber seine Unschuld. Sarah wird unter Zeugenschutz gestellt, da viele der involvierten Parteien noch nicht gefasst sind. Alex Schmidt vom BSI übernimmt die Koordination der internationalen Ermittlungen. Einige Wochen später treffe ich Jana Weber, die Lukas persönliche Gegenstände erhält. Zwischen alten Fotos und Erinnerungsstücken findet sie ein Bild von sich und ihrem Bruder als Kinder, mit einer handgeschriebenen Notiz: Manche Dinge sind wichtiger als Geheimnisse.
Er war immer so,
sagt Jana leise.
Schon als Kind war er besessen von Rätseln, von verborgenen Wahrheiten. Ich dachte, es würde ihn eines Tages in Schwierigkeiten bringen, aber nicht so.
Als ich ihr Apartment verlasse, bleibt mir ein Gedanke. Die gefährlichsten Verbrechen hinterlassen heute keine Blutspuren mehr, sondern Datenspuren im Verborgenen. In einer Welt, in der Informationen wertvoller sind als Gold, werden die Schatten immer tiefer, die Netze immer dichter. Mein Handy vibriert. Eine verschlüsselte Nachricht erscheint auf dem Display. Ein neuer Fall wartet, während auf meinem Computerbildschirm im Büro ein Cursor blinkt und langsam erlischt.
Der Fall ist gelöst. Fürs Erste. Doch hinter jeder Antwort lauern neue Fragen. Das fiktive Kriminalhörspiel ist vorbei. Hat es Ihnen gefallen? Dann abonnieren Sie diesen KI-generierten Podcast. Nächsten Sonntag öffnen wir die nächste Schattenakte.